Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler-Podcasts. Heute steht wieder ein Interview an und wir haben den lieben Hanan Nasso von Nasso Immobilien und Finanzierung zu Gast. Der liebe Hanan hat seine zwei Büros in der Region um Paderborn. Wir werden im Interview noch darauf eingehen, was es damit auf sich hat, was wir uns darüber vorstellen können zu der Region um Paderborn, Schlangen und Bad Lippspringe. Lieber Hanan, herzlich willkommen zum Makler-Podcast.
Ja, lieber Fabian, ich danke dir für die Einladung. Jetzt sitze ich auf der anderen Seite. Letztes Mal habe ich den Fabian interviewt und dieses Mal bin ich dran und da darf er seine Fragen stellen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ich heute hier sein darf, dass ich auch deine Community ein bisschen mitnehmen kann und würde sagen, let's go.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ich war vor einigen Wochen bei dir zu Gast. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch zwischen uns beiden. Und im Anschluss habe ich ja gesagt, hey, pass auf, lass uns das doch einmal auch umgekehrt machen, weil du auf jeden Fall ein super interessanter, super spannender Mensch bist und, glaube ich, auch einiges zu erzählen hast jetzt in deiner Selbstständigkeit oder in deiner Reise als Unternehmer. Und das ist ja so ein bisschen das, was wir heute durchgehen wollen. Deshalb würde ich mal einsteigen ins Interview. Erzähl uns vielleicht mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wo lebst du? Hast du Familie? Hast du Kinder? Hol uns mal ein bisschen ab.
Ja, mein Name ist Hanan Nasso, wie du schon vorhin erwähnt hast. Ich bin letzte Woche 32 geworden, habe eine Frau, mit der bin ich verheiratet. Wir sind zusammen, seitdem wir 18 sind. Es ist meine erste Freundin gewesen, so richtig, würde ich sagen. Und habe einen kleinen Sohn. Meine Frau ist jetzt gerade schwanger. Wir erwarten ein zweites Kind. Und ich bin wohnhaft halt in Schlangen. Das ist in der Nähe von Paderborn oder Detmold, eher Kreis Lippe, sagt man da, die Lipper, die Knausrigen. Bei uns zumindest sagt man das. Ja, ansonsten, ich war früher Zeitsoldat und habe mich 10 Jahre verpflichten lassen. Und nach meinem ersten Auslandsjahr nach einem halben Jahr Auslandsaufenthalt in Afghanistan habe ich das erste Mal, sage ich mal, eine gute Summe zusammengespart gehabt. Und so bin ich tatsächlich in die Immobilienbranche gerutscht. Dann irgendwann nach meiner oder kurz vor meiner Dienstzeit hatte ich nochmal die Möglichkeit zu verlängern auf 25 Jahre. Ich habe den Vertrag angeschaut und habe gesagt, ich kann das nicht unterschreiben und habe mich halt der Immobilienbranche gewidmet, habe schon während meiner Dienstzeit meinen Immobilienmakler IHK gemacht, habe während meiner Dienstzeit meinen Immobilien-Darlehensvermittler IHK gemacht, da war ich noch gar nicht tatsächlich aktiv tätig, aber mir war es immer wichtig, dass ich qualifiziert nach draußen gehe und habe mich dann Ende 2019 dazu entschlossen, nochmal die vollwertige kaufmännische Ausbildung zu machen als Immobilienkaufmann. Und habe das Ganze angefangen in einer Hausverwaltung, habe aber relativ schnell gemerkt, Hausverwaltung, das ist überhaupt nichts für mich, weil ich den ganzen Tag nur mit negative Publicity zu tun hatte. Was will ich damit sagen? Es haben immer nur Leute angerufen, um sich zu beschweren. Heizung funktioniert nicht, der Nachbar hat seinen Kinderwagen in den Flur gestellt, der Müll wurde nicht vernünftig getrennt und du hattest immer wieder mit solchen Themen zu tun. Und es gab auch kein Dankeschön. Also es gab nicht mal, vielen, vielen Dank, Herr Nasso. Danke, dass Sie sich dafür eingesetzt haben, dass die Heizung nach 3 Stunden wieder funktioniert. Oder dass der Elektriker gekommen ist, weil irgendwas mit der Stromleitung nicht funktioniert hat. Sonst was dergleichen. Und das hat mir relativ schnell, für mich war klar, ich will auf jeden Fall nicht als Verwalter tätig sein, sondern als Makler, weil wir und so wie du auch, wir sind dafür zuständig, für Eigenheime zu sorgen. Ja, und das schönste Gut ist es, jemanden tatsächlich dann das zu ermöglichen. Und dann habe ich mich während meiner Ausbildungszeit dazu entschieden, in einen Maklerbereich zu wechseln. Hatte dort dann tatsächlich einen ganz coolen Ausbilder, der gesagt hat, ey, weißt du was, ich finde das so cool, was du machst. Du darfst dein Maklerbüro und deinen Namen eigenständig schon aufbauen. Und dann habe ich halt während meiner Ausbildungszeit schon meinen eigenen Namen vertreten und das war echt eine coole Sache halt, ne?
Also erstmal noch alles Gute nachträglich und auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zur kommenden Geburt in ein paar Monaten.
Ja, danke dir.
Du hast einen Punkt angesprochen, dass du als Soldat, ich meine, wir müssen das Thema jetzt nicht allzu groß machen, aber ich glaube, das ist schon etwas, was einige interessiert. Als Soldat, du bist jetzt 32, wenn ich ein bisschen zurückrechne, warst du wahrscheinlich noch relativ jung, auch den Aufenthalt hattest in Afghanistan. Hat das irgendwas mit dir damals gemacht, dass du irgendwie gemerkt hast, okay, das ist vielleicht auch eine privilegierte Situation in Deutschland, die wir haben? Es gibt auch Länder, wo es ganz, ganz anders ist. Oder hat es damals irgendwas mit dir als Person gemacht, dieser Aufenthalt?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich wäre heute gar nicht der Mensch, der ich bin, weil mir das erste Mal im Leben bewusst war, fiktiv, was ich halt gesehen habe. Also alles gut, mir geht's gut. Ich habe nichts ganz, ganz Schlimmes gesehen, aber Armut, Leid und Elend zu sehen, ist schon was anderes, ja. Und wenn man Leute sieht, die betteln, die nichts zu essen haben, die nichts zu trinken haben, die, sage ich mal, in Afghanistan leben auch viele Menschen in Höhlen oder in den Bergen, ja, die noch nicht mal ein richtiges Zuhause haben oder das als Zuhause definieren, war schon für mich, sag ich mal, prägend, ne? Und ich war dann dankbar dafür, das, was ich habe, und welche Möglichkeiten mir aufgezeigt worden sind, egal ob es als Kind war, Schule, weiterführende Schule, Ausbildung, je nachdem. Das, was wir halt hier haben, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich möchte auch niemals tauschen, ne, an der Stelle. Und ich wünsche es auch keinem, weil ich glaube, dass wir aktuell in einer Gesellschaft leben, da hole ich vielleicht auch noch ein bisschen seitlich aus, wo sehr, sehr viel gemeckert wird, wo immer gesagt wird, ach, wie scheiße ist denn Deutschland und wir ruinieren uns selber und die Politik ist scheiße und alles ist ja aktuell scheiße, wenn man es so mal sagen darf, ja. Aber am Ende des Tages guckt man nach links und rechts, guckt man nach Israel, guckt man in die Ukraine, wo Menschen von heute auf morgen wirklich alles verloren haben. Ja, da waren Millionäre bei, da waren Leute bei, die waren gestandene Geschäftsleute, die kommen hier mit Tüten hin und sagen, wir haben nichts mehr. Und ich glaube, da müssen wir alle mal ein bisschen zurückfahren und einfach auch mal dankbar sein und sagen, okay, das, was ich habe, ist gut. Und wenn es mal einen Monat nicht so gut läuft, ja, dann gehört das auch dazu, ne? Und da muss ich sagen, da merke ich halt aktuell immer sehr, sehr viel von außerhalb und ich versuche mich da ein bisschen von abzukapseln und wirklich den Weg der Motivation dann auch anderweitig zu suchen, sagen wir es mal so. Und dazu. Und ja, Afghanistan war auch natürlich für mich prägend, weil ich das erste Mal isoliert war tatsächlich für ein halbes Jahr. Ja, keine Freunde, keine Familie. Du hast dich so viel mit dir selber beschäftigt, was man ja eigentlich nicht so macht. Also wir sind abgelenkt, wir gehen zu Freunden, wir sind auf Partys, wir feiern. Aber dort bist du halt bei dir, ne? Du beschäftigst dich viel mehr mit dir selber. Ich habe sehr viel Sport gemacht. Ich war, glaube ich, 6 bis 7 Mal die Woche trainieren, ja. Meine Freunde haben gesagt, was hast du für eine Transformation hingelegt nach 6 Monaten, die habe ich teilweise nicht wiedererkannt, so trainiert sah ich aus, aber am Ende des Tages war es halt auch ein einfaches Leben dort. Man ist aufgestanden, es wurde gekocht für einen, ja, man hat seine Wäsche abgegeben, du wurdest gewaschen und zusammengelegt wieder, du hattest wirklich Zeit für dich selber und auch viel Zeit, um dich mit Themen zu beschäftigen. Und ein Thema, womit ich mich fiktiv beschäftigt habe, ich habe mir das Buch damals von Reicher als die Geissens von Alex Fischer geholt gehabt. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, wie kann ich Immobilienmillionär werden tatsächlich. Das hört sich so blöd an und jeder hat mich belächelt am Anfang, wo er das Buch in Afghanistan in meiner Hand gesehen hat, haben die angefangen zu lachen, mehr oder weniger. Und ich habe das als Ansporn genommen. Ich habe gesagt, ich zeige es euch allen und wir werden uns in 10, 15 Jahren mal sprechen und dann werde ich euch zeigen, wo ich stehen werde. Ja. Und gleichzeitig war das halt auch mein Antrieb irgendwo, weil ich auch nicht aus einfachen Familienverhältnissen komme. Ich habe meinen Podcast gegründet, weil ich halt einfach gesagt habe, ich möchte anderen Leuten zeigen, dass auch wenn man einen schlechtes Leben vermeintlich hat oder sagt, man hat einen Schicksalsschlag, was auch immer, dass man trotzdem alles erreichen kann. Und das ist meine Motivation auch jeden Tag. Ich mache das jeden Tag gerne. Ich motiviere mich jeden Tag gerne und bin überaus glücklich, dass ich das auch machen kann und darf. Das hört sich blöd an, aber das ist nicht selbstverständlich halt. Genau.
Ja, absolut. Also vielen Dank fürs Teilen, was das mit dir damals gemacht hat. Kann ich mir jetzt natürlich nur wahrscheinlich sehr weit entfernt vorstellen, wie das sein muss dann, so wo zu sein und das alles zu sehen. Ganz klar, jetzt hast du gerade schon angesprochen, also ich höre so ein bisschen raus, du hast wahrscheinlich so den Einstieg in die Immobilienbranche dann gehabt, im Sinne von, dass du selbst Immobilien gekauft hast als Anlage, ne?
Ja, also bei mir war es schon auch ein familiärer Grund auch noch mit dahinter. Meine Eltern haben sich damals getrennt und meine Mutter war immer so, die hat gesagt, ich will nie alleine sein. Und ich habe damals zu meiner Mama gesagt, Mama, mach dir keine Sorgen, ich kaufe was, ja, du kannst mit einziehen und meine beiden Geschwister damals auch. Zuvor hatte ich schon dann eine Eigentumswohnung gekauft und dann ist es irgendwie so gekommen, dass ich da halt viel Spaß dran hatte. Ich habe gemerkt, ich kann das relativ gut mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören, sei es Sanierung, Brandschutz, Schallschutz, aber das würde jetzt zu weit ausgehen, wenn ich da jetzt intensiver drauf eingehen würde. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, das macht mir Spaß und ich habe das erste Mal so richtig gemerkt, okay, du leihst dir Geld von der Bank am Ende des Tages und bekommst deine Miete und dann hast du auch noch was übrig, also zumindest zur damaligen Zeit war das doch üblich, dass man einen guten Cashflow hatte. Genau, und dann habe ich halt für mich gesagt, ey, das Modell ist super spannend und super interessant und nachdem ich dann das Projekt abgeschlossen hatte, da habe ich nämlich eine alte, neben einer Bäckerei, zwei Wohneinheiten gekauft, eine im Erdgeschoss, sowie Obergeschoss, das war sozusagen verbunden und eine war separat in einem Nebengebäude im Dachgeschoss. Die Dachgeschosswohnung hat meine Mama bekommen. Die Erdgeschoss- plus Obergeschosswohnung habe ich drin gewohnt mit meinen beiden Geschwistern. Und so hat das dann angefangen. Und da haben wir wirklich alles neu gemacht. Also wir haben das ganze Ding entkernt. Wir haben alles rausgeschmissen, was da war. Und Dachstuhl, Fassade, Heizungsleitung, Elektrik. Und dann habe ich mich halt mit in der Thematik halt immer mehr eingelesen, immer mehr geguckt. Was kann man machen? Wie kann man es machen? Ja, und dann habe ich halt die Immobilie komplett saniert. Und kurze Zeit danach, also es waren, glaube ich, 1,5 Jahre später, da hatte ich auf einmal drei Dinge gleichzeitig. Also ich hatte ein Grundstück angeboten bekommen, ich hatte ein Haus angeboten bekommen und ich habe eine alte Kneipe gefunden online für 100.000 Euro. Und habe ich gesagt, boah, das ist spannend und das ist spannend. Ich habe tatsächlich alle drei Sachen gleichzeitig gemacht. Das war auch das erste Mal in meinem Leben, wo ich würde sagen, ich hatte einen Burnout. Also ich war danach durch. Also nach diese zwei Jahre waren die anstrengendsten zwei Jahre meines Lebens, aber ich habe so viel gelernt und rückwirkend würde ich auch nicht sagen, ich würde es nicht nochmal machen, weil die Erfahrung, das, was ich mitgenommen habe, es ging auf meine Gesundheit, muss ich auch ehrlich gestehen, das hat wirklich echt paar Wochen gedauert. Ich habe eine Kur gemacht danach, weil ich war wirklich fix und fertig. Also das war schlaflose Nächte, ich hatte Angst, dass ich die Baugenehmigung nicht bekomme. Da waren dann so viele Sachen mit dem Brandschutz, mit dem Schallschutz, die am Anfang gar nicht mir so klar waren und das hat mich halt voll nach unten gehauen, sag ich mal, mental auch. Ich bin nicht zu Abnahme der Baugenehmigung gefahren. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich pack das nicht, wenn die mir da gleich sagt, wir kriegen die Genehmigung nicht. Und wo meine Frau dann wiedergekommen ist, habe ich geheult, weil ich so glücklich war darüber, dass alles abgenommen worden ist und dass alles fertig war. Und es hängt auch mit viel Emotionen zusammen. Also viele, die immer denken, ah, okay, so mal eben, so blöd es klingt, es gibt so viele Coaches, Berater, die sagen, ja, kauf da mal eben eine Wohnung und mach mal eben da. So leicht ist das auch alles nicht, ne? Also man muss wirklich sich ein bisschen einlesen, man muss wissen, was man macht. Bei mir war es Lernen durch Schmerz. Ich habe es durchgehalten, ja. Aber es gibt viele, ich will niemanden abraten davon. Ich würde es auch heute nochmal genauso machen. Aber am Ende des Tages sollte man nicht einfach immer blind da rausgehen und sagen, ja, mache ich, kaufe ich irgendwie und das kriege ich schon irgendwie hin. Sondern man sollte auch schon sich damit aktiv beschäftigen. Ja.
Als du warst ja dann noch Zeitsoldat. Wie darf ich mir das vorstellen? Du warst dann irgendwo stationiert und hast das, was du jetzt gerade uns erzählt hast, hast du quasi dann in deiner Freizeit gemacht? Oder wie war so dein Alltag? Also wie hast du das Ganze gemeistert?
Ja, ich habe jeden Tag vor der Arbeit, teilweise bin ich noch zur Baustelle kurz gefahren, ja, abends nach der Arbeit sofort auf die Baustelle gefahren. Ich habe das alles, teilweise war es auch so in meinen Pausen, ich habe keine Pausen gemacht, ich habe einfach in meinen Pausen komplett nur mit Handwerkern telefoniert, um alles zu koordinieren, um zu machen, weil es wirklich drei Baustellen gleichzeitig waren. Ein Neubauprojekt und ein Zweifamilienhaus saniert und ein Vierfamilienhaus plus eine Gewerbeeinheit saniert. Also ich weiß auch nicht, wie ich das hinbekommen habe, aber ich habe es geschafft. Und am Ende des Tages war ich halt mega happy, wo ich es dann abgeschlossen hatte. Und das sind halt Renditen, die kriege ich heute niemals hin. Also da habe ich keine Chance, ja. Okay, das eine war mein Eigenheim, ja, das ist was anderes. Aber die anderen beiden Objekte, ja, da habe ich Top-Renditen, ich habe eine irre Wertsteigerung. Ich würde sagen, wenn ich jetzt sage, nach 10 Jahren verkaufe ich beides, hätte ich einen positiven Cash von bestimmt 600.000, 700.000 Euro. Also das ist schon, wenn man mal überlegt, klar war es eine anstrengende Zeit, aber das ist schon viel Geld. Ne? Das muss man auch erstmal verdienen. Und deswegen ja, habe ich mich damals da so ein bisschen reingearbeitet. Danach ging es eher so weiter, dass ich dann nochmal Neubau gebaut habe, weil die KfW halt super Tilgungszuschüsse gegeben hat. Plus, dass ich halt zinsgünstig langfristig finanzieren konnte. Und dann habe ich da eine Doppelhaushälfte nochmal gebaut. Dann haben wir eine Kapitalanlegerwohnung noch in Hamburg gekauft. Und dann haben wir noch unser eigenes Büro gekauft. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein, warum und weshalb ich ein eigenes Büro gekauft habe. Genau.
Okay. Lass uns mal einsteigen jetzt in die Anfänge als Makler. Du hast deine Ausbildung gemacht. Dann hast du vorhin gesagt, du hast dann nebenbei schon angefangen, quasi dir dein eigenes Maklerunternehmen langsam Step by Step aufzubauen. Wie hast du angefangen? Weil das ist immer das, was die meisten dann interessiert, die zuhören, die vielleicht jetzt auch an dem Punkt sind, dass sie sagen, hey, ich will mein eigenes Ding machen, unter eigenem Namen und so weiter. Wie hast du angefangen?
Also zunächst einmal habe ich angefangen und habe versucht, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis nicht irgendwas zu verkaufen, sondern denen zu sagen, Mensch, ich mache mich als Makler selbstständig. Hab angefangen wirklich an der Website, an Visitenkarten, an all den Sachen eigenständig zu agieren. Ich habe mich sogar während meiner Selbstständigkeit habe ich sofort einen Angestellten auch gehabt, weil ich immer gesagt habe, wenn ich es machen will, dann mache ich es richtig. Und ich war noch in der Berufsschule, da war mein Angestellter im Büro. Wir haben von zu Hause aus erstmal angefangen. Wir haben noch keine Außenstelle gehabt. Und ich muss sagen, es war eine sehr, sehr deprimierende Zeit. Ich habe Anfang der Corona-Zeit angefangen, wo am Anfang ja noch relativ vieles verhalten war, weil die Leute waren irritiert, was machen wir jetzt? Jetzt ist Corona da, ja. Kaufen wir jetzt, warten wir jetzt, fallen Arbeitsplätze weg, was auch immer. Am Ende des Tages ist es positiv gekommen, ja, aber in der Zeit wussten alle erstmal nicht, welchen Schritt sie erstmal gehen sollen, ja. Und das war für mich halt echt schwierig. Aber ich habe Gott sei Dank aufgrund dessen, dass ich halt noch Geld von der Bundeswehr bekomme, bis heute noch und bis nächstes Jahr sogar noch, hatte ich nie das Problem der Wirtschaftlichkeit. Also ich muss dir vorstellen, ich war nicht darauf angewiesen, dass ich im nächsten Monat was verdiene oder auch im übernächsten Monat nicht und auch nicht danach den Monat. Also ich hätte ein Jahr lang ausgehalten, ohne einen Cent zu verdienen und danach wäre ich an meine Ersparnisse gegangen. Und das hätte ich auch gemacht, ja, weil ich immer an mich geglaubt habe. Ich habe immer gesagt, ich schaffe das. Und ich habe gesagt, wenn ich es nicht schaffe, dann schaffen es die anderen erst recht nicht. Und ich habe dann angefangen, ein Magazin zu erstellen. Ich hatte noch gar nicht so viel Reputation nach außen hin und habe mir gedacht, wie kann ich auf mich aufmerksam machen? Wie kann ich den Leuten zeigen, dass ich Expertise habe, dass ich Immobilienmakler-IHK bin, dass ich Immobilien-Darlehensvermittler-IHK bin, dass ich die Ausbildung zum Immobilienkaufmann mache. Die Leute müssen wissen, was ich mache, wer ich bin, wie ich helfen kann. Und dann war es tatsächlich so, dass ich dann halt auch Freunde hatte, die, oder ein Kumpel von mir, den habe ich dann gesagt, Mensch, das war mit einer meiner ersten Deals, das ist ein befreundeter Kumpel von mir, der hat sich was gekauft tatsächlich, aber hat gemerkt, verdammt, ey, ich bin nur unterwegs, dienstlich, und dieses Mehrfamilienhaus, das ist mir eine Belastung, ja. Ich muss mich ständig am Wochenende, die Zeit, die ich gerne mit meiner Familie verbringen will, muss ich mich um dieses Mehrfamilienhaus kümmern, und ich bin unter der Woche ja auch gar nicht bei meiner Familie. Und dann hat er gesagt, ich will es nicht mehr haben, bitte verkauf das. Ich habe genau einen Tag gebraucht, um einen Käufer zu finden. Ich habe einen Kumpel von mir angerufen, der hat gesagt, Mensch, Felix, ja, das darf ich auch so offen sagen, weil er schon mal ein Interview mit mir gemacht hat. Felix, ich habe eine Immobilie für dich. Wie sieht das aus? Bist du daran interessiert? Der so, schickt mir das mal rüber. Und ich habe tatsächlich dann das Exposé komplett aufgearbeitet, habe es vernünftig dargestellt. Mein Bekannter sagte, warum machst du das so aufwendig? Ich habe gesagt, ja, ich mache es so aufwendig, weil ich möchte, egal welcher Banker mein Exposé in der Hand hat, egal welcher Kunde, auch wenn der Felix das vielleicht auch nicht kaufen will, bin ich schon vorbereitet und kann vernünftig arbeiten. Und da fängt schon mit an, dass ich am Anfang schon gesagt habe, ich will das Baulastenverzeichnis haben, ich will die Bauakte haben, ich will alle Grundrisse, Wohnflächenberechnungen, Schnitte, Ansichten, was dazugehörig ist, alles haben, weil ich wusste ja als Baufinanzierer, was brauche ich für die Bank, damit das Ganze auch schnell funktioniert. Und alles, was ich gemacht habe, hat dann auch immer geklappt, ja. Und der Kunde hat es dann gekauft. Wir waren relativ schnell beim Notar. Beide waren super zufrieden und glücklich auch. Und der Kunde hatte das sogar noch so gut, dass er halt auch mit einem positiven Cashflow aus den ganzen Sachen gut herausgegangen ist. Also die Finanzierung war so gut, dass er auch positiven Cashflow hatte. Und derjenige, der es damals gekauft hat, hat natürlich auch mit einem Gewinn verkauft. Von daher war das für alle eine runde Sache. Und beide sind heute sehr zufrieden und sehr glücklich, ne? Und danach ging es halt so in die Phase, wie vermarkte ich mich selber? Ich habe meine Visitenkarte genommen, ich habe mein Magazin genommen, ich bin zu Ärzten, Apotheken, jedem im Dorf, im Ortskern habe ich mich bei jedem persönlich vorgestellt. Ich habe gesagt, ich bin Hanna Nasso, ich bin der Immobilienmakler hier in der Region, und wenn Sie mal jemanden benötigen, der Ihnen da weiterhelfen soll, ich bin gerne für Sie da. Und das habe ich rundherum gemacht, und dann habe ich verteilt Magazine in Postkästen gesteckt, und so nach und nach haben die Leute gesagt, ja, der Nasso, der ist der neue Makler, ne? Ich glaube, der macht das ganz gut, ne? Und so habe ich mir meine Reputation nach außen aufgebaut, habe meinen inneren Circle immer weiter erweitert, so dass am Ende des Tages auch über Instagram, Social Media haben wir viel gemacht. Jeder wusste, dass es mich jetzt als Makler gibt. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich halt auch an die ersten Kunden gekommen bin. Es war dann immer Empfehlungsmarketing tatsächlich. Es ist keiner gezielt gekommen, weil er gesagt hat, ich habe jetzt dein Instagram gesehen und deswegen. Sondern es war so, ich habe jetzt gehört von Bekannten, dass du das jetzt machst. Und ich habe gehört, du machst das gut. Können wir da zusammenarbeiten? Und jeder Kunde, der mit uns gearbeitet hat, war hellauf begeistert. Die haben gesagt, Herr Nasso, ich habe immer so ein Negativurteil gegenüber einem Makler gehabt, aber wo wir sie kennengelernt haben, in der Art und Weise, wie sie es abgeschlossen haben, durchgeführt haben, für uns da war, uns immer zugehört haben, sind wir einfach begeistert und sagen Danke. Und das war halt das A und O. Und wenn ich das nicht so gemacht hätte, es gab natürlich die Zeit, wo du einfach nur sagen konntest, ja, was bietest du mehr als die anderen? Sowas habe ich nie gemacht. Ich habe immer erst auf den Kunden geguckt oder auf beide Seiten, habe nie gesagt, ja, was bieten sie mehr, weil ich meinen Kunden, die mit mir verkauft haben, auch immer gesagt habe, passen Sie auf, wie würden Sie das denn finden, wenn Sie jetzt aktiv auf Immobiliensuche gehen und Sie würden so ein Verhalten für gut tolerieren, oder würden Sie sagen, ich distanziere mich lieber von den Maklern, weil das hat einen faden Beigeschmack, ich bin hier nicht beim Wettbieten, wenn man das nicht klar kommuniziert, das sage ich auch nochmal dazu, ne? Und meine Stärken sind klar die Verhandlungsstrategien, die Kommunikation und das Auftreten an sich von unserer Firma. Ich glaube, da sind wir im Verhältnis zu unseren Mitbewerbern, ohne dass ich das mich selber loben will, aber da sind wir einfach viel weiter, ne? Genau, und das hat so alles ins Laufen gebracht sozusagen.
Okay. jetzt haben wir die Anfänge, wie du dich bekannt gemacht hast, wie du auch die ersten Objekte bekommen hast. Aber was waren die Zwischenschritte von dem Hanan, der das nebenbei gestartet ist, ohne Büro, mit dem ersten Mitarbeiter aber auch, zu dem Hanan, der heute hier sitzt mit zwei Büros, mit mehreren Leuten im Team? Da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Wie war so die Reise? Gab es auch mal eine Down-Phase, wo du gemerkt hast, okay, jetzt haben wir eigentlich relativ viel Gutes gemacht, aber jetzt irgendwie stagniert es ein bisschen oder es ist vielleicht ein bisschen eingebrochen? Was waren die Zwischenschritte?
Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, als Makler hast du dauerhaft nur Up and Downs. Ne? Also du hast Phasen, wo du dir denkst, ey, wie soll ich das ja alles abarbeiten? Und dann hast du Phasen, wo du denkst, Mensch, was ist hier los? Warum klappt das jetzt aktuell alles gar nicht? Und ich glaube, die Schwierigkeit ist es tatsächlich, als Makler eine Konstanz reinzubringen, zu sagen, ich habe gezielt 2 Objekte im Monat durch diese Aktivität, ja, da arbeite ich bis heute dran, ja, das ist ein stetiger Prozess, den ich versuche immer wieder zu irgendwie mir vorzuholen und zu sagen, wie kriegst du das hin? Und aufgrund dessen, dass wir so viele Parameter in unserer Arbeit haben, sei es, es hat gestartet mit Corona, dann war es erstmal, sage ich mal, bergauf, aber ich war trotzdem in meinen Anfangsphasen, da musste ich halt auch immer schauen, ich war immer so ein Mensch, ich habe gesagt, ich investiere in die Firma, weil ich habe gesagt, mein Ziel ist es, nicht als One-Player agieren, sondern mein Ziel ist es, ein Team um mich herum zu haben und mich irgendwann mal, sei es vielleicht in 10 Jahren, administrativ rauszuziehen und zu sagen, ich kümmere mich jetzt gar nicht mehr ums Geschäft, ich habe jetzt alles optimiert, ich habe alles digitalisiert, ich habe sämtliche Prozesse im Unternehmen und dass es dann eigenständig läuft. Zu der Thematik, wie ich dann mehr oder weniger dahin gekommen bin, es war tatsächlich so, es lief gut, ja, ich habe mir auch selber nie was ausgezahlt, das muss ich dazu sagen, weil ich immer gesagt habe, ich brauche das Geld jetzt nicht für mich, ja, ich habe meine Mieteinnahmen, ich habe mein Geld von der Bundeswehr, meine Frau war auch am Arbeiten und dann habe ich gesagt, komm, investieren wir es einfach weiter in die Firma und irgendwann habe ich aber gemerkt, dieser Schritt von zu Hause aus hat immer so einen faden Beigeschmack gehabt bei den Kunden. Teilweise standen die Leute vor unserem Haus und haben einfach nur dahin geguckt, aber die haben sich nicht getraut zu klingeln, ne? Weil sie sich gedacht haben, ja, das ist doch ein Privathaus. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, du musst was tun. Und dann gab es halt ein Büro bei uns in der Ortschaft, neben einem Blumenladen, relativ zentral gelegen, was komplett runtergewirtschaftet war. Also da musste ich alles einmal neu machen. Und ich habe mit dem Eigentümer ausgemacht, ich habe gesagt, Mensch, Andreas, so heißt der liebe Herr, ich werde das ganze Ding mieten. Ich saniere das Ding komplett einmal Grund auf neu. Dafür zahle ich eine gewisse Zeit keine Miete. Was hältst du davon? Weil ich das Kapital halt hatte, habe ich dann das ganze Ding saniert komplett, habe das Büro komplett neu gemacht, komplett schick gemacht. Und dann fingen die ersten Leute an zu sagen, boah, hast du das Büro von dem Nasso gesehen? Das sieht ja super toll aus, ja. Und dann hast du das erste Mal gemerkt, wie die Leute dich als Experten wahrgenommen haben. Vorher haben die mich vielleicht wahrgenommen, ja, aber nicht als Experten, sondern eher so, ja, der makelt jetzt von zu Hause aus vielleicht, ne? Und wir kennen das ja selber, wenn wir irgendein Schild von einem Versicherungsvertreter an irgendeiner Fassade draußen sehen, dann sagen wir auch manchmal, ach, der macht das irgendwie nebenher von zu Hause. Das ist ein bisschen voreingenommen, so sind wir halt, wir Deutschen, würde ich sagen, ja. Aber das war halt so der entscheidende Punkt, wo ich sage, wo es dann nochmal einen Schub nach oben gab. Und dann habe ich mir relativ schnell gesagt, okay, ich will halt wachsen, die Umsätze passen. Nach meiner Ausbildung direkt, einen Monat später, habe ich einen aus meiner Ausbildungsklasse halt übernommen, weil der in seinem Betrieb nicht übernommen worden ist. Und ja, das war dann halt so der erste Mitarbeiter, den ich dann hatte. Wo ich aber auch relativ schnell gemerkt habe, dass das nicht die richtige Entscheidung meinerseits war. Warum? Weil ich zu der Phase nicht einen gebraucht habe, den ich noch anlernen muss, weil ich bin auch noch in der Lernphase gewesen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Meister bin, der vom Himmel gefallen ist und alles kann, sondern ich bin einer, der auch frisch angefangen hat und da habe ich relativ schnell gemerkt, der war dann doch nicht so eigenständig unterwegs. und habe mich dann relativ schnell, haben wir dann die Vereinbarung getroffen, okay, komm, der Schritt hier bei mir ist vielleicht noch nicht der richtige für dich, ja, vielleicht solltest du nochmal einen Rückschritt machen und in ein Maklerbüro gehen, wo das Ganze schon seit Jahren am Laufen ist, wo Bestandskunden schon vorhanden sind, weil ich bin darauf auf Neukunden angewiesen. Das ist einfach so. Und ich kann halt nicht jemanden beibringen, schlussendlich, wenn der gar nicht weiß, wie er Neukunden gewinnen soll, wie man auch die Reize setzt, um Neukunden zu gewinnen. Dafür hatte ich auch nicht die Zeit, muss ich an der Stelle sagen. Heute würde ich das wieder anders machen, aber zu der Zeit, wie ich es damals war, war es halt die Phase, wo es halt da nicht gepasst hat. Und es war auch keine Fehlentscheidung, es war ein Learning für mich, es hat mich Geld gekostet, ja. Aber ich sag immer, lernen tut man nur immer auch, wenn man mal auch eine Fehlentscheidung getroffen hat, ja. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Wer der Meinung ist und der Auffassung ist, dass jede Entscheidung, die er getroffen hat, richtig ist, und dass man nie eine Lehre daraus zieht, das glaube ich keinem, ja. Das glaube ich dir nicht, das glaube ich auch nicht dem Nächsten, ja. Es gibt immer Entscheidungen, wo man sagt, oh, hätte ich mal nicht so machen sollen. Und ja, dann war es halt so, dass es dann in dem Jahr wirklich auch wieder dann bergauf ging. Und ich habe dann irgendwann zu meiner Frau gesagt, Mensch, du bist zwar zufrieden in deinem Job, aber wir haben halt auch das Kind bekommen. Und es war halt auch immer wieder mit Verantwortung gegenüber ihren Arbeitgeber. Und sie sagte, sie will auch nicht fehlen, wenn er dann mal krank ist. Und das sind so Punkte gewesen, wo wir dann gesagt haben, okay, komm zu mir. Und dann ist meine Frau mit ins Unternehmen gekommen. Wir haben einen Azubi mit reingenommen, der auch früher beim Bund war und eine Umschulung dann sozusagen bei uns gemacht hat oder noch immer macht. Dann sind wir jetzt mittlerweile zu fünft. Demnächst wird noch ein neuer Geschäftsführer dazustoßen. Den Namen werde ich jetzt noch nicht verraten, weil es noch nicht offiziell ist. Aber das ist so dann die Reise gewesen. Und die Reise, gehe ich jetzt auch schon mal drauf ein, warum ich einen zweiten Standort gemacht habe. Ich habe mal von einem Makler gehört, das ist Dennis Richards, der wird sich freuen, wenn er es jetzt hört. Der hat gesagt, das beste Marketing, das kannst nur du selber machen. Ja, und ich habe immer gesehen, was kostet mich das irgendwo hier einen Werbebanner auf einem TV-Screen laufen zu lassen für 200 € im Monat, ja. Dann habe ich noch was angefragt, ich habe Einkaufswagenwerbung gemacht und so weiter, habe ich aber gesagt, ey, welche Alternativen hast du denn? Und ich habe gemerkt, in unserem Büro wurde es ziemlich eng. Ich konnte keine vernünftige Kundenberatung mehr machen. Wenn 3 Leute mit im Büro gesessen haben, war es mir einfach zu laut, ja. Und ich habe gesagt, ich will ein zweites Büro haben. Und dann habe ich dieses Büro entdeckt, wo ich jetzt gerade drin sitze, in Bad Springe, mitten auf der Hauptstraße, was eigentlich schon verkauft war und was wieder offline war. Und ich mir dachte, Mist, warst du zu langsam. Und dann ein halbes Jahr später war es wieder online. Und dann habe ich gesagt, dieses Büro kaufe ich jetzt. Ja. Und ich habe das aus strategischen aus der strategischen Sicht gemacht. Ich habe erstmal gesagt, das ist direkt an der Hauptstraße, direkt vor einer Ampelkreuzung, direkt in der Stadt Bad Springe. Zentraler geht's einfach gar nicht. Also uns sieht man hier definitiv. Also man kann uns eigentlich hier nicht sehen. Und ich habe gesagt, für eine Werbung, wenn ich manchmal drüber nachdenke, wenn ich da 200 € im Monat zahle, natürlich kostet mich das Büro jetzt mehr, ja, das ist klar. Aber am Ende des Tages habe ich gesagt, lieber investiere ich 800-900 € in dieses Büro rein und zahle es selber ab, als irgendwo zur Miete zu gehen, irgendwo in irgendeiner Straße, wo man mich vielleicht gar nicht sieht, und da zahle ich dann 1.500 € Miete, wenn es ein gescheites Büro sein soll, ja. Und deswegen war ganz klar der Schritt zu sagen, okay, zweites Büro, nochmal nach außen hin kann ich nur jedem sagen, das ist auch, der Mensch macht's automatisch, boah, der Nasso, der muss richtig erfolgreich sein, der hat ein zweites Büro eröffnet innerhalb von 3 Jahren, ja, was auch nicht immer richtig ist, ja, aber das war so der Effekt nach außen hin, boah, der Nasso, der hat ein zweites Büro, der hat noch mehr Mitarbeiter, der ist noch weiter gewachsen, der scheint das ja richtig gut zu machen, ne? Das ist jetzt erstmal das, was die Leute, wir machen es natürlich auch gut, aber das ist das, was die Leute erstmal sehen, ja, und ist natürlich ein positiver Effekt, wobei heute muss man auch dazu sagen, ich glaube, wenn die Situation wäre wie jetzt, dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen tatsächlich. Ja, also dann würde ich den Rückschritt gehen, weil ich finde, aktuell können wir den Markt 0,0 einschätzen. Ja, und deswegen bin ich trotzdem zufrieden und ich stehe auch 100% zu meiner Entscheidung und ich würde dieses Büro auch niemals aufgeben. Aber wenn ich jetzt ein Jahr zurückgehen würde und das wäre die Situation, wie sie jetzt wäre, würde ich diese Entscheidung nicht treffen. Das kann ich auch schon so sagen. Ja.
Du hast das zweite Büro jetzt seit Anfang April auch geöffnet. Wie sind so jetzt bislang, also jetzt gehen wir mal von dem marketingtechnischen Thema weg, wie sind so deine Erfahrungen, du jetzt als Inhaber, als Geschäftsführer, zwei Büros, ich meine, die sind nicht allzu weit voneinander entfernt, ungefähr 5 Kilometer Luftlinie, hast du mir gesagt im Vorgespräch. Wie sind so deine Eindrücke jetzt mit zwei Büros? Ne? Ich glaube, wir hatten es ja in unserem Interview, wo du mich gefragt hast, wie das für mich war, als ich noch das zweite Büro hatte. Ich habe mir immer die Frage gestellt, okay, jeden Morgen, wo fahre ich jetzt hin? Gehe ich jetzt in das eine Büro, in das andere Büro? Liegt natürlich dann auch an dem Team. Wenn du natürlich dann eine Büroleitung oder so hast, ist es nochmal was anderes. Aber wie ist so deine Erfahrung jetzt nach dem ersten halben Jahr?
Also ich muss sagen, es ist natürlich eine Umstellung. Ne? Es ist für die Mitarbeiter eine Umstellung, ob ich jeden Tag da bin und Anweisungen gebe oder nicht jeden Tag da bin und nicht jeden Tag, ich gebe schon Anweisungen, aber anders halt. Manchmal am Telefon halt, manchmal fahre ich auch kurz rüber und bespreche mich kurz mit den Kollegen. Aber am Ende des Tages ist das ein deutlicher Unterschied. Ne? Und man merkt schon, dass das auch nicht einfach ist. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich weniger Arbeit habe. Es ist aufwendiger. Du musst halt klarer in deiner Kommunikation sein, du musst klarer die Aufgaben definieren, du musst klarere Prozesse im Unternehmen haben, damit die Leute auch wissen, was genau zu tun ist, weil die sind halt nicht, bist halt da nicht immer greifbar und das ist ein großer Unterschied. Und gerade wenn man dann auch, sag ich mal, meine Frau ist jetzt im anderen Büro gerade zum Beispiel und du hast jetzt auch Auszubildende, da hast du auch eine gewisse Verantwortung. Dieser Verantwortung willst du ja auch gerecht werden, ja. Und das ist, habe ich mir am Anfang tatsächlich einfacher vorgestellt, ja. Es ist aber herausfordernd, auch für mich, aber ich mach's gerne halt, ne. Und ich mach's gerne. Ich versuche mich immer wieder weiterzuentwickeln. Ich versuche immer mehr neue Schritte zu implementieren, um die Arbeitsabläufe zu verbessern, um einen reibungslosen Fluss halt reinzubekommen. Aber das braucht halt auch Zeit halt. Ne? Und die muss man sich halt auch geben. Man kann nicht mit der Erwartungshaltung da rangehen, gerade in der jetzigen Marktsituation. Ich glaube, das weißt du besser als ich auch, dass man solche explodierende Zahlen hat oder dass dann auf einmal der Umsatz sich verdoppelt oder verdreifacht und solche Sachen. Da muss man sich wirklich von verabschieden. Also das, ich glaube, das erste Jahr musst du sagen, ist das kostendeckend? Das zweite Jahr wirst du partizipieren. So sehe ich das halt. Ne? Mhm.
Genau. Wie ist bei euch jetzt aktuell der Markt in der Region? Wie darf ich mir den Markt vorstellen? Also auch was, also sowohl was die Kunden angeht, also wie sind die Kunden drauf? Ne? Wir hatten es vorhin ganz kurz drüber. Wie hat sich der Markt jetzt entwickelt? Und auch gerne, vielleicht kannst du da was dazu sagen, wie sind so die Mitbewunderer? Also was für Konkurrenten gibt es auch am Markt?
Also ich muss sagen, der Markt ist sehr, sehr kritisch meines Erachtens nach aktuell. Ich will gar nicht so tief auf die Politik eingehen, aber sämtliche Leute sind verunsichert, ja. Die denken sich, welche Fördermittel gibt's vielleicht nächstes Jahr? Laufen die Fördermittel komplett aus? Dann die Bewilligungsbehörden der NRW-Banken, so heißt es bei uns zumindest, wo man Fördergelder für Familien beantragen kann oder Förderkredite, die zinsgünstig sind, sind komplett überlastet, ja, und das schlussendlich sind mir vorletzte Woche zwei Deals geplatzt, weil wir keine Anträge einreichen können, ja, und ich kann halt nur sagen, jetzt braucht man einen ganz, ganz langen Atem, ja, man muss versuchen, seine Kosten zu reduzieren, man soll nicht alles aufgeben, aber man muss sich schon, sage ich mal, darauf einstellen, dass das nächste Jahr nochmal extremer wird als dieses Jahr. Das ist meine ganz persönliche Auffassung. Und mit den Kunden, ich kann das komplett nachvollziehen. Ja, wenn ich mir die Kaufpreise im Verhältnis zu den Zinsen angucke, ist es nicht gerechtfertigt. Also man muss da auch einfach mal die Zahlen spielen lassen. Und wenn eine Familie mit 3.500 Euro netto nach Hause geht, dann kann diese Familie nicht für 2.000 Euro netto einen Kredit abbezahlen. Und dann kommen auch noch Nebenkosten dazu, die gestiegen sind. Und wir wissen alle, Sprit ist teurer geworden, Lebensmittel sind teurer geworden. Die Arbeitgeber sagen jetzt zur aktuellen Situation auch nicht unbedingt, ja, wir zahlen jetzt gerade ein höheres Gehalt, weil die Wirtschaft jetzt gerade bombastisch läuft, ja. Und das sind alles Faktoren, die spielen da mit rein, plus eine Verunsicherung in der Politik, wo keiner weiß, gerade aktuell, wo es hingeht. Und die Medien, die spielen auch eine ganz große Rolle. Und das ist halt dann das Produkt aller Komponenten, die da zusammengeführt werden. Ne? Und ich versuche natürlich auch den Leuten klarzumachen, ich schwatze niemanden was auf, aber wenn ich jemanden sehe, wo ich sage, ey, finanziell ist das für dich drinne, du hast ein gutes Einkommen, du hast Eigenkapital, du könntest dir jetzt was kaufen, du musst auch nicht die Summe finanzieren, wie vielleicht manch ein anderer, jetzt ist für dich der richtige Weg aktuell. Und da ist meine Aufgabe, das zu identifizieren, zu klassifizieren und dann den Kunden halt wirklich gezielt mitzunehmen, um zu gucken, dass man da lösungsorientiert agiert. Und was ich dann halt auch immer wieder merke und was ich auch verstehe, welche Alternativen hat dieser Kunde? Am Ende des Tages ist es schwer, ja. Die Mieten, die Nachfrage nach Mietwohnungen ist immens hoch. Die Mieten, die steigen weiter, weil weniger gebaut wird. Und am Ende haben wir einen Bevölkerungszuwachs. Und was ist dann das Szenario daraus? Ist tatsächlich mehr Miete nachgefragt, höhere Mieten. Dann kommt der ganze energetische Aspekt noch dazu, dass viele Häuser relativ alt sind, relativ hohe Energiekosten haben. Und ich den Leuten sage, natürlich ist das schöner, wenn sie jetzt 500 Euro mehr haben, wenn sie zu Miete wohnen. Aber jetzt müssen wir auch einmal alle nicht mal die Augen zukneifen und sagen, wir leben von heute auf morgen, sondern wir leben von heute bis zur Rente. Ja. Und wenn ich mir dann den Rentenbescheid einiger Leute anschaue und sage, ohne dass das abwertend gemeint ist, kommst du mit 1.400 Euro Rente klar, 1.600 Euro Rente klar. Und wenn es ganz gut läuft, hast du vielleicht 1.800 Euro. Aber wenn ich mir heute die Mietpreise ansehe und sage, ich bezahle 600, 700 Euro für eine kleine Wohnung, was passiert denn erst in 30 Jahren? Und das ist das, wo man halt sagen muss, okay, Work-Life-Balance, alles schön und gut. Das ist alles super toll, dass jeder viel machen will, aber das geht halt nicht, das wird nicht aufgehen. Da müssen die Leute sich auch wirklich sagen, okay, ich muss zurückstecken, dann gibt's vielleicht nur noch ein Familienauto, ja. Nicht jeder braucht ein Auto. Damals sind die Familien alle mit einem Auto klargekommen. Heutzutage brauchen alle ein Auto. Zwei Kinder brauchen ein Auto, der braucht ein Auto. Da müssen wir uns halt wieder einschränken. Und ich glaube, das ist das, was aktuell sehr, sehr schwierig ist, dass die Leute sich nicht einschränken wollen, gleichzeitig viel haben wollen. Das soll auch nicht abwertend klingen. Wir wurden aber in den letzten Jahren so hochgezogen, ja. Es gab keine finanziellen Sorgen. Die Wirtschaft lief gut, die Kosten für Energie waren niedrig, die Lebensmittelkosten waren in Ordnung und jeder hatte gut Geld zum Leben. Aber jetzt dreht sich das Ganze. Und ich will gar nicht erst davon anfangen, wenn die Zinsbindungen auslaufen, was dann los ist, ja. Und ich glaube, wenn man sich wirklich intensiv mal damit beschäftigt und sagt, ja, natürlich kann es sein, dass ich mit 35 sterbe. Kann alles sein. Ich kann auch sagen, ich lebe jeden Tag mein Leben und gehe nie wieder arbeiten, weil es könnte ja sein, dass mir morgen was passiert. Aber tendenziell gehe ich mal erstmal davon aus, was normal ist. Und normal ist, ich arbeite bis zum Rentenalter und danach wohne ich, wenn ich nichts gekauft habe, zur Miete. Und ich sag mal, die ganzen Münchner, Stuttgart, sag ich mal, richtig in Berlin, so Gebiete Düsseldorf, Köln, da war das vollkommen legitim, dass die Leute nur 1% getilgt haben teilweise und ein Bruchteil, also sie hatten so viele Schulden noch auf der Immobilie und das ist halt normal, ja, das ist komplett normal und die Leute kennen jetzt nur noch diese 1% und 2% Zinsen und sagen sich, ja, aber das waren 1% und jetzt haben wir 4. Ja, aber 4% sind eigentlich auch niedrig, wenn man das ins Verhältnis setzt, ja. Ja, und das ist halt so da, wo ich halt sehr, sehr intensiv die Kunden mitnehme, sehr intensiv berate, sehr intensiv versuche, denen einen Weg zu zeigen, aber auch gleichzeitig kritisch bin, wenn ich sehe, lieber Kunde, das passt überhaupt nicht, der kriegt es nicht hin, Geld beiseite zu legen, der hat noch nie hinbekommen, einen Pfennig beiseite zu packen, dann ist der auch kein Immobilienkäufer, so blöd es klingt. Ja. Mhm. Und da musst du als Makler jetzt wirklich Zahlenverständnis haben. Du musst auch eine Baufinanzierung rechnen können, meines Erachtens nach. Das sehe ich so. Kannst ja mal gleich dazu sagen, was, wie du das siehst. Ja, das würde mich auch interessieren. Mhm. Ja, und das ist jetzt unser Job halt, ne?
Also erstmal vielen Dank, dass, wie du das einschätzt, auch bei dir vor Ort. Also bei den allermeisten Sachen sehe ich das genauso, und das ist auch das, wenn ich mich mit den Leuten unterhalte, also mit den Maklerkollegen unterhalte, diejenigen, die das eben nicht nebenbei machen, sondern die halt so wie du und ich, wo die sagen, das ist mein Vollzeitjob, ich versuche hier was aufzubauen und ich möchte es wirklich auch mit einem Fundament aufbauen, also die Sache wirklich auch ernst nehmen, die beschäftigen sich ja auch mit diesen Themen, ne? Gerade das Thema Politik, was du ganz am Anfang angesprochen hast, ist ein großes Thema, weil natürlich die Leute, also ich kann das auch verstehen, die Leute wissen ja gar nicht, okay, wenn ich das Objekt jetzt kaufe, was weiß ich, die und die Heizungsart, die hat auch nochmal Lieferzeit, aber was weiß ich, was dann im Februar vielleicht wieder entschieden wird, oder gibt es diese Ampelregierung überhaupt noch, gibt es die nicht mehr, was entscheiden dann wieder die Nächsten und so weiter. Also es sind ja so viele Fragezeichen da. Und die Medien, die du angesprochen hast, kommen natürlich auch noch dazu, weil bei den Leuten bleiben, oder bei der Masse der Leute bleiben ja immer nur diese Schlagwörter hängen, ne? Wie das Thema mit Gasheizung ist. Also ich habe Kunden gehabt, die haben wirklich gedacht, sie müssen, wenn sie jetzt was kaufen mit einer Gasheizung, die ein Jahr alt ist, die muss rausgebaut werden, ne? Ja. Und also es bleiben immer nur Fetzen hängen. Bei den allermeisten, ne? Bei dir nicht, bei mir persönlich nicht, weil wir uns halt mit dem Thema beschäftigen. Also ich würde mich auch mit dem Thema beschäftigen, wenn ich kein Makler wäre. Wenn ich gerade was kaufen will, dann würde ich mir das halt auch mal wirklich im Detail anschauen. Aber die breite Masse ist ja wirklich so, Zeitung aufschlagen, hier das und das wird verboten, alles klar, das war's. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute massiv verunsichert sind. Was ich auch merke, ist, dass die Banken gewisse Dinge in meinen Augen, das habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal bestätigt bekommen, wirklich auch verzögern, ganz bewusst verzögern, viel, viel länger brauchen, um irgendwas zu prüfen, selbst wenn die Unterlagen komplett vollständig sind. Teilweise auch wirklich komplett wirre Forderungen stellen bei dem einen oder anderen Kunden, kommt natürlich auf die Bank drauf an, ne? Also je nachdem, für was der Kunde sich entscheidet. Und was wir für uns machen, also ich persönlich bin ja gar kein Finanzierer, ich habe damit auch nichts am Hut, aber was wir halt machen, das haben wir früher auch schon gemacht und machen wir mittlerweile noch viel intensiver, dass wir halt, wir haben zwei Finanzierer quasi bei uns im Team mit dabei, mit denen wir zusammenarbeiten, und mit denen setzen wir uns halt auch zusammen, ne? Und die coachen quasi uns und sagen, was ist aktuell am Markt los, worauf könntet ihr als Makler vielleicht ein bisschen schon achten. Wir sind da halt eng im Austausch auch mit drin, ne? Genauso mit unserem Energieberater, der bei uns quasi im Team ist, dass wir da auch eng im Austausch sind. Wie sieht der das? Was kriegt der für Informationen wirklich von seinen Quellen? Ne? Was kommt vielleicht nicht und so weiter. Und das sehe ich als ganz großer Punkt mittlerweile, dass die Leute massiv verunsichert sind. Ja. Und dazu kommt noch, dass die Handwerker in meinen Augen aktuell noch sehr gut gefüllte Auftragsbücher haben, wahrscheinlich auch noch fürs kommende Jahr gut ausgebucht sind. Aber ich sehe da bei vielen schon sehr, sehr große Probleme auf diese Handwerksfirmen drauf zukommen, weil für die war ja in den letzten Jahren das Thema Kundenservice, also 80% Kundenfeedbacks, die ich bekommen habe, war Kundenservice bei den Handwerkern eigentlich nicht vorhanden, nicht erreicht. Teilweise Arbeiten angefangen, das habe ich selbst bei meinem Haus erlebt, Arbeiten angefangen, dann nicht mehr gekommen, dann hast du die irgendwie 2 Monate nicht erreicht. Und dann kamen sie mal wieder, haben ein bisschen weitergemacht und so weiter und so fort. Das sind Firmen in meinen Augen, die sind, wenn die Auftragsbücher mal wieder ein bisschen leerer werden, die sind sofort weg. Gar keine Chance für die. Ja. Mhm. Und das ist natürlich auch etwas, wo ich sage, das wird auch wahrscheinlich noch kommen, dass diese ganze Thema Lieferverzögerung, Verzögerungen, Handwerker aktuell bekommen, dann aber wahrscheinlich übernächstes Jahr Handwerker, die viele dann auch weggehen oder viele wegbrechen einfach, weil sie einfach eine schlechte Arbeit gemacht haben, kann man ja so sagen. Also ich sehe da noch sehr viele Baustellen auf uns zukommen. Ich sehe das so, und ich glaube, das haben wir das letzte Mal schon mal kurz besprochen, ich sehe es so wie du. Aktuell gilt gerade für uns jüngere Makler, also jung im Sinne von, wir sind jetzt noch nicht 20 Jahre irgendwie mit unserer Firma am Markt. Für uns gilt, glaube ich, aktuell wirklich schauen, was bringt mir Umsatz, was bringt meinem Kunden etwas, was kann ich aber auch wegstreichen, sowohl aufgabentechnisch als auch finanztechnisch, also wo kann ich Sachen einsparen. Und das Schöne ist ja, die Sachen kann ich auch dann noch in einem Jahr immer noch einsparen, weil ich brauche sie jetzt nicht und ich brauche sie dann auch nicht, wenn es wieder besser läuft, sondern sind einfach unnötige Ausgaben gewesen. Also da wirklich schauen, was brauche ich wirklich, und dann versuchen einfach sein Geschäft genauso weiter zu betreiben, wie es ist, sich natürlich anzupassen, sich neue Wege zu überlegen, und ich sehe es als ganz, ganz große Chance für so Unternehmen wie deins und meins, wirklich sich Marktanteile zu sichern langfristig, und dann, wenn das Ganze wieder ein bisschen nach oben geht, also es geht mir gar nicht um die Preise oder sowas, sondern wenn die Leute verstanden haben, okay, das ist jetzt halt die Situation, so ist es. Und wenn ich halt was kaufen will, dann muss ich vielleicht mal auf das eine Auto verzichten oder ich kann einen Urlaub weniger machen oder was auch immer. Und dann haben wir, glaube ich, die Chance, da wirklich gestärkt da herauszugehen, so wie es halt vor 10 Jahren für andere Maklerbüros war, ne, die dann diesen Aufschwung mitgenommen haben und extrem gutes Geld verdient haben. Die können das natürlich jetzt auch ein bisschen aussitzen. Ich glaube, da gibt es auch Unterschiede. Bei mir in der Region gibt es da ein paar, die haben sich sehr stark angepasst, was ich sehr spannend finde, weil die sind schon teilweise 30, 40 Jahre am Markt und haben jetzt trotzdem eine Wandlung durchgemacht, was natürlich super ist für die. Und es gibt aber auch ein paar, da siehst du, da passiert eigentlich gar nichts. Also die leben halt von dem, was sie jetzt verdient haben. Und ich persönlich sage, na gut, okay, ist vorteilhaft für, wie gesagt, so Leute wie dich und mich, weil ich kann nur sagen, ich muss noch arbeiten, also ich muss noch jeden Tag was tun, ich kann mich nicht ausruhen. Ne?
Ja, auf jeden Fall, also das hast du echt viele Punkte gut auf den Punkt gebracht, so würde ich es mal sagen, und da mit den Handwerkern, da stimme ich dir zu, aber was ich halt auch merke, ist, das Handwerk stirbt in Deutschland ja auch so ein bisschen aus. Also man merkt immer weniger, weil Leute wollen in den Handwerksberuf gehen. Wir haben immer weniger Fachkräfte, die dementsprechend aus dem Ausland kommen, ja, wo polnische Firmen, Rumänen, was auch immer hier dann am Arbeiten sind. Und das, was ich jetzt aktuell spannend finde, ist tatsächlich, dass ein Bekannter von mir, der baut gerade ein Vierfamilienhaus, der so, Hanan, du glaubst gar nicht, auf was für Kosten die Handwerker teilweise runtergehen. Ja? Er hat ein Fensterangebot gehabt von 220.000 Euro und hat mich gefragt, wo ich denn denke, wo es am Ende gelandet ist. Und es ist bei 170.000 gelandet. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, wow, vor einem halben Jahr, ja, undenkbar. Und jetzt merken die halt schon. Und wo ich die ganz große, große Schwierigkeit sehe, vorher musste der Handwerker nichts dafür tun, um den Auftrag zu bekommen. Das war einfach, er war da, da wurde gesagt, wann kannst du? Und wenn er zügig gekommen ist, dann hat er den Auftrag bekommen. Ja, da wurde nicht verhandelt, im Gegenteil, du kannst froh sein, wenn du jemanden hast. Und ich glaube, das wechselt jetzt auch wieder. Ja, jetzt musst du einfach auch wieder Dienstleister sein, zeigen, was für Nährwert du bietest. Und dann sagt der Kunde, okay, du bietest mir den Nährwert, den ich brauche. Sei es in der Beratung, in der Ausführung, in der Kompetenz. Und da glaube ich halt wirklich, dass da sich natürlich die Spreu vom Weizen trennen wird. Gleichzeitig aber auch der Markt, glaube ich, wieder angekurbelt wird aufgrund der ganzen energetischen Geschichte. Also der Neubau fällt zwar weg, aber die sich auf Bestandsobjekte spezialisiert haben, die werden, glaube ich, noch nach wie vor weiter davon partizipieren. Und was ich halt gemerkt habe, wenn du dich mit Handwerkern unterhältst in den letzten 8, 9 Jahren, wenn du siehst, was für ein Wachstum die durchlaufen haben, ja, von 3-Mann-Betrieb auf 40-Mann aufgebaut und solche Sachen, ich glaube, die werden massiv reduzieren, weil der Fuhrpark, die Kosten, das kriegen die, glaube ich, nicht gestemmt. Die es wahrscheinlich besser haben werden, so wie wir jetzt, ja, wir sind auch noch nicht so die großen Fische im Markt, sondern wir sind da, uns nimmt man wahr, aber wir sind jetzt nicht die Größten, ja, und wir haben aber auch einen ganz anderen Kostenapparat dahinter als die halt, ne, und selbst wenn man Rücklagen gebildet hat, ja, wenn man sich neue Maschinenanlagen und sonst was geholt hat, dann hat das auch Geld gekostet, und das muss man halt auch kompensieren, sag ich mal, und da glaube ich halt schon, dass das relativ gut ist, mehr oder weniger, dass die gut sind, bleiben werden und die schlecht sind, wahrscheinlich den Markt dann, die werden verdrängt oder schummeln sich so ein bisschen durch, sage ich mal. Es gibt das ja auch bei den Maklern noch, dass sich die einen oder anderen immer mal wieder so ein bisschen durchschummeln. So will ich das mal sagen. Und du hast ja vorhin gefragt, wie sehe ich meinen Wettbewerb hier, ne, oder meine Marktbegleiter. Für mich ist es tatsächlich so, ich schaue auf den Besten, den wir hier in der Region haben, auf den schaue ich regelmäßig, sage ich auch gerne den Namen, das ist meine persönliche Meinung, Tata Immobilien, ja, und ich orientiere mich aber immer so, dass ich immer sage, ich will immer ein Alleinstellungsmerkmal haben in meiner Arbeit, also in irgendeiner Art und Weise will ich immer, dass die Leute sagen, ja, bei dem Nasso ist das aber anders als bei dem. Und der Marcel Remus sagt das immer wieder, der sagt immer, alles anders als alle anderen, und das ist auch mein Leitsatz für die Arbeit, und ich sage immer, derjenige, der gute Arbeit macht, der bemüht ist, der für seine Kunden da ist und vor allen Dingen, der jetzt zur heutigen Zeit sich wirklich proaktiv um die Käufer kümmert und zuhört, für mich ist das undenkbar, dass man das da nicht schaffen kann. Also, weil ich einfach auch merke, ganz, ganz, so blöd es klingt, viele Makler aus den klassischen Bankbereichen, ja, die alteingesessenen Makler, die kennen das, dass man ein halbes Jahr ein Objekt stillstand oder auch ein Dreivierteljahr, ein Jahr. Aber die Leute, die jetzt herangezogen worden sind, da muss ich ganz ehrlich sagen, Entschuldigung, aber die können teilweise gar nicht verkaufen. Mhm. Die wissen gar nicht, wie das geht. Die wissen gar nicht, wie fasse ich den Kunden an? Welche Fragen stelle ich überhaupt? Wie gehe ich aus dem Gespräch raus? Wie bearbeite ich meinen Kunden nach dem Gespräch weiter? Das sind alles Faktoren, das haben die komplett vergessen, weil sie es nicht machen mussten. Die haben einfach nur gesagt, das ist die Immobilie, wollen sie die kaufen? Nein, Pech gehabt, der kauft sie viel mehr. Und das ist aber, das hat nichts mit Makeln zu tun. Mhm. Ja, das ist für mich einfach nur durchreichen gewesen. Und ja, und das war halt wirklich mein Vorteil, weil ich immer kämpfen musste für jeden Auftrag und für jeden Kunden und für jeden Verkauf habe ich immer gekämpft. Und ich glaube, das ist auch dann die Stärke, die ich habe gegenüber meinen anderen Mitbewerbern, dass ich weiß, wie ich da agieren muss, dass ich weiß, welche Wege ich gehen muss, damit ich auch langfristig wieder oder damit ich langfristig Erfolg habe, ne?
Ja, absolut korrekt, ja. Und wie gesagt, wenn man dann halt gewisse Dinge nicht gelernt hat, zum Beispiel das Thema Verkaufen, diejenigen, die sich dann halt damit beschäftigen, dass sie sagen, okay, ich habe es halt bislang jetzt nicht gebraucht, aber jetzt brauche ich es, jetzt muss ich mir das irgendwie antrainieren, muss ich mich coachen lassen, was auch immer, die werden weiterhin bestehen. Und die halt immer noch denken, ich kann immer noch genau das Gleiche machen wie früher, die werden dann halt irgendwann dann auch weg sein, ne? Aber diejenigen können auch in der Regel nicht 100% für den Kunden geben, so wie man sich das vorstellt, für die Provisionssätze, die wir dann auch haben. Lass uns, bevor wir gleich auf das letzte Thema einsteigen, noch einmal ganz kurz zu deiner Vision kommen. Was ist deine Vision für Nasso Immobilien?
Also meine Vision für Nasso Immobilien ist tatsächlich, ich liebe es tatsächlich, wenn ich Leute zusammenbringe, sei es Käufer und Eigentümer. Und wenn ich Nachrichten bekomme oder auch nach der Beurkundung das Feedback, dann ist das größte Gut, weil ich schaffe Träume, ja. Und natürlich würde es mich freuen, wenn ich weiter wachsen würde, aber am Ende des Tages ist die erste Vision, die ich habe, das, was ich gerade eben gesagt habe. Und ich wünsche mir, und das ist das, was ich mir wünsche für die Zukunft, dass ich vielleicht noch einen Standort habe irgendwann mal, vielleicht danach noch ein, aber das wäre, glaube ich, auch das Maximum. Und dass die Marke einfach nach außen hin das verkörpert, was ich fühle halt. So krass es klingt, aber ich möchte einfach, dass die Leute sagen, boah, beim Nasso, das Team, die Leute, die Arbeit. Und mein Ziel ist es nicht, Multimillionär zu werden. Ja, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel, ich will davon leben, ich will damit Geld verdienen. Das ist mein gutes Recht, das macht jeder, keiner arbeitet umsonst, ja. Das sind die Ziele, die ich habe, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich daraus jetzt ein Franchise-System bauen wollen würde oder dass ich jetzt sagen würde, also das, was ich eben gesagt habe, so sehe ich das, was ich mir auch gut vorstellen könnte, aufgrund meiner Erfahrung und aufgrund meiner Ansätze, und das kriege ich auch immer wieder als Feedback von anderen Maklern tatsächlich, dass ich irgendwann mal auch Makler unterstützen würde, ne? Also jetzt werbe ich nie mit dem Coaching, ne? Das habe ich noch nie gemacht, aber ich habe es auch oft, dass sich einfach Leute bei mir melden und sagen, Hanan, welchen Ansatz siehst du da, ja? Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich da irgendwann mal hingehe. Ich habe mich auch viel mit der Thematik Unternehmertum beschäftigt, ja, und habe aber für mich jetzt gemerkt, ist das das, was du so wirklich willst? Macht dich das dann glücklicher? Hast du dann mehr Geld? Irgendwie komme ich immer wieder auf die Philosophie zurück, das, was mich glücklich macht, ist am Ende der Kunde, ja, und deswegen bin ich ganz gerne auch immer im Verkauf und auch in der Akquise, weil ich immer ganz, ganz gern am Kunden dran bin. Das ist das, was mich glücklich macht. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwann mal 20 Standorte haben wollen würde. Jetzt zu jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie ich mich in 10 Jahren entwickle, was ich da für einen Gedankengang habe. Aber zumindest zur heutigen Zeit würde ich jetzt erstmal so auch weitermachen. Na, und ja, genau.
Okay. Dann lass uns, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, zum letzten Thema kommen. Du hast, glaube ich, in den letzten Jahren auch sehr viel investiert in dich selbst, in das Thema Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung, Weiterbildung, Coachings und so weiter. Wie ist bislang so dein Resümee? Würdest du sagen, davon hat sich alles gelohnt? Gab es da ein paar Sachen, wo du sagst, naja gut, das hätte ich mir auch sparen können? Und was hat es mit dir als Persönlichkeit gemacht, weil ich merke immer wieder bei Leuten, ich meine, ich bin ja da gleich wie du, das hatten wir das letzte Mal auch besprochen, ich merke immer wieder bei Leuten, wenn die dann so sagen, ich würde gerne was machen, ich würde gerne in Coachings reingehen, ich würde gerne in Weiterbildungsmöglichkeiten reingehen, wenn das natürlich dann auch etwas mit Hand und Fuß hat, ist es natürlich auch immer mit Kosten verbunden, also sowohl zeitlich, du musst dir die Zeit nehmen, weil du darfst es natürlich nicht nur konsumieren, sondern du musst es auch umsetzen am Schluss, und es kostet natürlich auch was. Wie war dein Einstieg dazu und wie stehst du heute zu dem Thema Coaching, Weiterbildung, Seminare und so weiter?
Also, ich muss sagen, am Anfang habe ich die Branche für sehr, sehr schlimm empfunden. Nach wie vor, und da sage ich Obacht an alle, treiben sich Leute rum, ja, denen sollte man das Coachen verbieten. Ja, die sind nur daran interessiert, in irgendeiner Art und Weise Geld zu verdienen. Mhm. Und wie es mit dir selber steht, das interessiert die nicht. Und Fehler machen die nicht, die machst nur du. Ja, und da muss man sich ganz klar, muss man ganz, ganz klar aufpassen und gucken, an wen man sich wandt, wo man hingeht und wer dafür zuständig ist. Weil es ist, ich sag auch mal so Namen wie, Baulix coachen halt so viele Unternehmen, ja. Mhm. Ich finde, die machen das nach System. Die machen das auch, glaube ich, nicht schlecht. Aber in deren Coachings treiben sich dann gewisse Leute rum, die eigentlich weder was gelernt haben, noch Qualifikation haben, noch Marktkenntnisse haben. Weil wenn ich 16 bin, kann ich nicht sagen, ich bin der große XY und kann dir in allen Bereichen helfen, ja. Welche Erfahrung nimmst du dir, um mir das zu sagen? Woher beziehst du das? Ja. Und da muss ich sagen, das stört mich schon mittlerweile arg. Also, weil ich auch in der Situation war, ich habe mich an Online-Marketing-Agenturen gewandt, ja, die gesagt haben, Herr Nasso, wir helfen Ihnen, Sie werden so viel Geld verdienen und ach, 1 Euro stecken Sie rein, 10 Euro kommen raus und. Und du bist halt natürlich als junger Unternehmer, bist du getrieben und willst was schaffen, willst was erreichen. Und wenn du auch in einer Notsituation, da war auch bei mir, ich habe, ich würde sagen, ich kann mir ein neues Auto draußen hinstellen für das Geld, was ich verbrannt habe. Ja? Mhm. Und das ist ist nicht wenig. Und ich habe aber daraus gelernt, ja. Und ich drehe nur noch den Spieß um. Wenn mich irgendeiner anruft und sagt, ich verkaufe dir das und ich, dann sage ich, super gut, du gehst in Vorleistung mit deiner Arbeit. Mhm. Und wenn ich davon partizipiere, dann können wir uns darüber unterhalten. Aber vorher unterhalten wir uns nicht mehr darum. Oder ich habe eine Referenz, wo ich weiß, okay, der war da und sagt mir, der war gut. Ansonsten buche ich keine Coachings mehr, ne? Mhm. Weil ich einfach merke, der Markt wird gerade überschüttet und die Leute suchen sich Lücken und haben psychologische Leitfäden aufgebaut, wie sie dich im Kopf rumkriegen, damit du in deiner Not da was abschließt. Und das finde ich ekelhaft. Das finde ich, ist eine Art und Weise, die geht gar nicht. Und jetzt kommen wir mal dazu, wie ich zum Coaching stehe und wie ich es erlebt habe. Ich war Coaching-Teilnehmer zum Beispiel bei Maximilian Wolf. Und ich muss sagen, am Anfang hat es mich erschlagen, weil es einfach viel zu viel Input war. Ich konnte noch nicht damit umgehen. Es ging um Unternehmertum, es ist Mitarbeitergewinnung. Wie optimiere ich mich? Wie baue ich Prozesse ins Unternehmen ein? Wie mache ich das? Und ich wollte alles gleichzeitig. Ich habe mir gedacht, boah, das musst du. Dann zu den Mitarbeitern gerannt und habe gesagt, das müssen wir ändern. Und die haben sich gedacht, Alter, Hanan, was willst du hier noch alles verändern, ja? Mach mal Schritt für Schritt. Und da habe ich, weil du hast ja auch einen innerlichen Druck, wenn du viel Geld für ein Coaching bezahlst, dann willst du ja auch relativ schnell wieder Geld reinbekommen, damit das Geld wieder zurückkommt, was du investiert hast. Ne? Und ich glaube, da muss man sich auch Zeit geben. Da muss man wirklich mit System arbeiten, muss man wirklich sagen, okay, jetzt mache ich den Schritt, dann gehe ich den Schritt und dann gehe ich den Schritt und darf nichts überstürzen. Und was viel wichtiger ist, ich habe fürs Coaching knapp 40.000 netto bezahlt, ja. Wo viele sagen, Alter, bist du völlig bescheuert? Bist du nicht ganz dicht, ja? Du kannst doch nicht 40.000 Euro bezahlen. Und ich würde heute sagen, ich bereue es nicht eine Sekunde, dass ich es gemacht habe. Weil ich habe so viel gelernt, so viele Leute kennengelernt. Und ein entscheidender Spruch, du brauchst nur mit einer Sache, die du gelernt hast, ein gutes Geschäft machen, dann hast du dein Geld wieder rausgeholt, ja. Und das ist das, was man halt auch sagen muss. Man muss halt immer gucken, hat man die wirtschaftlichen Mittel? Das ist das Entscheidende. Kann man sich das leisten? Was passiert, wenn man 6, 7, 8 Monate danach nichts verdient? Geht man dann zugrunde? Und das ist halt wichtig bei dem, wenn man sich die Frage stellt, soll ich ein Coaching machen oder nicht? Und natürlich wirklich gucken, ja. Und ich sage, diese Seiten, wo es bei 80 Leuten gleich aussieht, die Coaching betreiben, ich persönlich, ohne dass das abwertend klingen soll, ich distanziere mich davon, ja, weil ich einfach sage, ich gucke auf die Google-Rezensionen, ja, ganz krass und extrem, und wenn dann einer 10 Jahre eine Agentur hat, so blöd es klingt, aber nur 3 Google-Rezensionen hat, dann frage ich mich, was hat denn der 10 Jahre gemacht, dass der nur 3 positive Bewertungen bekommen hat? Ne? Und da würde für mich schon so innerlich so ein bisschen sein, okay, lass ich mal die Finger von. Ne? Aber da muss man wirklich aufpassen. Und ich kann es nur jedem raten, weil viele auch in der Kostenfalle kommen. Ich weiß zum Beispiel von jemandem, der auch ein Coaching betreibt, der sagt dann halt auch, ja, die Coaching-Teilnehmer sind zufrieden, aber die haben die Liquidität nicht mehr. Ne? Aufgrund der Marktsituation haben sie sich das anders vorgestellt und aktuell können die dann auf einmal nicht mehr zahlen. Ne? Und da stehst du als Coach natürlich auch davor und denkst dir so, mahne ich die jetzt ab? Ja, die dürfen mein Coaching nicht mehr teilnehmen. Was machst du da? Ne? Und ich bin nach wie vor glücklich darüber, aber ich sage auch gleichzeitig, kann man sich auch sehr, sehr viel Input so holen. Ne? Es muss nicht immer, für einen Startermakler würde ich sowieso nicht sagen, buch dir ein Coaching für 40.000 Euro. Es gibt YouTube, es gibt Bücher, es gibt genügend Instagrammer, Makler, die gut sind, ja, und ich habe damals, das habe ich vorhin voll vergessen zu erwähnen, was auch ganz entscheidend war, ich habe den Dennis Richards immer kontaktiert, weil ich habe zu dem richtig aufgeschaut. Ich habe mir alle seine Videos angeguckt, sämtliche Videos, alles, was der hochgeladen hat, habe ich mir angeguckt, wie er was gemacht hat, wie er sich artikuliert hat, wie er vor Videos gesprochen hat und so weiter. Ich habe versucht, das zu verstehen, mitzunehmen. Und auch das ist ein Teil, um sich weiterzuentwickeln, um Weiterbildung zu betreiben, ja. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, pickt euch 2, 3 Leute aus. Pickt euch nicht 30 Leute aus, ja. Du kannst nicht 30 Leuten täglich folgen und sagen, boah, der hat 8 Millionen Follower, da mache ich das, wie er das macht. Ah, nee, doch, der hat 3 Millionen, das sieht auch gut aus, das mache ich jetzt so. Also ihr müsst eine Linie für euch finden und sagen, den Weg gehe ich jetzt, das sind meine 2 Leute, den folge ich jetzt und mit denen gehe ich meine nächsten Schritte, weil das, was die nach außen tragen, sieht gut aus, seriös aus, professionell aus und das sieht auch nicht aus, als würden die jemanden verarschen. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was man beachten muss. Und ja, Schritt für Schritt. Keiner ist von heute auf morgen Multimillionär geworden, ja, sondern man muss sich die Zeit geben, man muss Geduld haben, man muss auch mit Tiefschlägen arbeiten. Es ist nicht immer alles schön im Coaching. Ich habe auch schon von meinem Coach einen über den Deckel bekommen, sage ich mal, ja, dass er gesagt hat, Hanan, Alter, wenn du das so machst, dann ist das scheiße, ja, und dann stehst du auch da und denkst du so, oh, ja, toll. Genau, und das ist halt, finde ich, wichtig, dass es das gibt, aber Obacht halt, ne, genau.
Vielen Dank für deine Eindrücke zu dem Thema Coaching und Weiterbildung. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Vielleicht zum Abschluss des Interviews. Hast du 2, 3 Tipps, wenn ich jetzt junger Makler oder junge Maklerin bin und ich überlege, mein eigenes Ding zu machen? Unabhängig vom Franchise, sondern wirklich, ich will mein eigenes Ding machen. Also, was sind die 2, 3 ultimativen Tipps, um zu starten?
Also ich würde sagen, geht zu einer Person hin, die euch inspiriert. Ja. Mhm. Und du kannst bei Remax anfangen, du kannst bei Van Poll anfangen, du kannst bei Kensington anfangen, ja, du kannst bei Brixton Mortar anfangen. Aber am Ende des Tages kommt es immer auf die Person an, die euch mitnimmt und die ein System hat, ja. Egal, wo ihr anfangt, ihr könnt überall was lernen. Die Frage ist, wer begleitet euch und was macht ihr daraus, ja? Und ich habe immer eins gelernt, und das ist so, der Fisch stinkt immer vom Kopf, ja? Wenn es bei mir nicht gut läuft, dann ist es meine Verantwortung, zu gucken, was ich besser machen kann, ja? Und ich glaube, es gibt hervorragende Möglichkeiten, es gibt so viele Maklerinstitutionen, wo man anfangen kann, es gibt kleinere Maklerbüros, wo man provisionsbasiert anfangen kann. Ich würde auch echt davon abraten, ohne dass ich das negativ meine, mich von heute auf morgen, so wie ich damals, ohne Rücklagen, ohne einen gewissen finanziellen Background, wo man weiß, okay, wenn es mal 6, 7 Monate nicht gut läuft, auf den Markt zu stürzen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Das würde ich zu jetzigen Situation abraten, weil ich weiß, wie schwer der Markt ist und ich weiß, wie viel ich dafür tun muss, damit ich das erreiche halt, ne? Und grundsätzlich glaube ich, dass jeder eine Chance in dem Markt hat. Ich glaube jetzt nicht, dass der Maklerberuf jetzt tot ist, sondern im Gegenteil, ich glaube, man kann sich jetzt wirklich, so wie du es auch schon vorhin gesagt hast, man kann sich einen Namen aufbauen, indem man agiert. Und eins habe ich mal jemandem gesagt, der sagt zum Beispiel, ja, ich bin ja da nur bei Remax oder ich bin ja nur bei Bricks and Mortar, ich baue mir ja nie was selber auf. Und das ist genau der falsche Ansatz. Wenn du als Person dich vorstellst, wenn du als Person den Kunden gewinnst, dann wirst du auch immer die für den Kunden, wenn du das richtig gemacht hast, wirst du immer der Makler sein. Nicht ich, obwohl mein Name da steht, du wirst die Person sein, die am Ende des Tages überzeugt hat, und du wirst die Person sein, wo er immer wieder hingehen oder anrufen würde, wenn es um irgendeine Angelegenheit geht, wenn du es richtig gemacht hast. Ja? Weil wir kennen es alle, kennt ihr das? Der beste Bankberater, den ihr hattet, der ist gewechselt zur anderen Bank und ihr ruft da an und sagt, ja, ich möchte ganz gerne Herr Meier sprechen, und er sagt, Herr Meier ist leider jetzt nicht mehr im Hause, der ist gewechselt. Was macht ihr? Sagt ihr, nee, ich will jetzt Herr Jürgen sprechen? Die meisten von uns sagen, okay, alles klar, vielen Dank. Und man will herausfinden, wo der Herr Meier jetzt sitzt. Na, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich sehe es zumindest so. Ne? Wenn ich immer zufrieden war und ich weiß, der hat mich gut beraten, dann würde ich das so machen. Ne?
Ja, vielen Dank, lieber Hanan. Damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank für die 3 Tipps am Schluss. Kann ich so unterschreiben, finde ich alles, macht alles Sinn. Ne? Also gerade das Thema, wenn ich jetzt einen neuen Makler im Team habe, was du gerade gesagt hast, ich baue mir nichts selbst auf, das ist totaler Quatsch. Du musst es natürlich auch ein bisschen clever anstellen, ne? Aber am Ende kauft der Kunde immer bei dir als Person. Nicht bei Kensington, nicht bei Nassau Immobilien, nicht bei den ganzen anderen, die es noch gibt, sondern er kauft im Endeffekt die Person, die vor einem sitzt. Ne? Und das ist halt das, was die meisten verstehen müssen. Und dann halt auch für sich nutzen müssen. Ne? Sie müssen es dann halt auch umsetzen für sich, so wie wir das alle gemacht haben. Ich danke dir sehr für die Zeit, war ein super spannendes Interview. Wir verlinken natürlich alles vom lieben Hanan, wie ihr ihn findet, wie ihr ihn kontaktieren könnt. Und wir holen das sicherlich in ein paar Monaten oder in circa einem Jahr mal mit Teil 2 nach und schauen dann, wie sich das Ganze so entwickelt hat bei dir.
Ja, auch dir, Fabian, wünsche ich natürlich weiterhin alles Gute und auch danke, dass ich hier sprechen durfte, und hoffe, dass ich einige da draußen mit inspirieren kann, den tollen Beruf auszuüben. Also ich finde ihn super und ich würde auch nicht tauschen wollen, ja. Und würde sagen, wir hören uns dann in einem Jahr und gucken, wo wir stehen.
So machen wir es. Bis dahin.
Alles klar. Yo.